Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Hashtag Ich bin hier heißt die Initiative, die Hannes Ley gegründet hat, als es ihm reichte. Mit Beleidigungen, Wut, Hass und Drohungen im Netz. Im Dezember 2016 hat er die Facebook-Gruppe gegründet. Nach einem halben Jahr war sie auf 37.000 Mitglieder angewachsen. Für sein Engagement wurde Hannes Ley mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wie sein Engagement aussieht, darüber hat er am Montag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim erzählt, auch über die aktuelle Situation.
Also ich kriege gar nicht so viele Beleidigungen, weil ich meine Profile auch mittlerweile recht gut abriegel.
Aha, wie riegelt man ab?
Naja, man lässt nur noch Kommentare von bestimmten Leuten zu. Man kann das ja auch so einstellen, dass man Privatnachrichten nur noch von Freunden bekommt.
Ja.
So kann man das machen. Man kann sein ganzes Profil eigentlich auch so einstellen, dass es nach außen nicht wirklich sichtbar ist.
Klinken Sie sich nachts aus?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wo ich mein Telefon neben dem Bett liegen habe.
Ist das für die Psychohygiene wichtig?
Ja.
Wenn Sie das Telefon ansprechen, sind Sie schon mal bedroht worden?
Ja, bin ich auch schon.
In welcher Form?
Per Privatnachricht.
Okay.
Und es gibt natürlich viele, viele Beleidigungen im Zuge meines Engagements, die auch öffentlich zu sehen sind, wenn man googelt, ja. Wo ich sozusagen als Facebook-Denunziant markiert werde.
Ne? Wann hatten Sie Ihre letzte fruchtbare Diskussion? Mit einem, der ganz anderer Meinung ist als Sie?
Oha, das ist lange her. Da kann ich mich ehrlich gesagt gerade gar nicht dran erinnern.
Das bedeutet, wenn man es hochrechnet, dass sozusagen die eigenen Erfolgsquoten, wenn es darum geht, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, überschaubar sind?
Ja, also jetzt, wo ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich habe durchaus einige Battles gehabt im Netz mit Leuten, wo das auch nicht ganz so stulle ist, sondern einen gewissen Anspruch hat. Aber man muss sich davon lösen, dass man wirklich Leute überzeugen kann. Also das höchste der Gefühle ist, dass man in einen guten Austausch miteinander kommt, der respektvoll bleibt.
Also über Hass und Hetze im Netz regen sich sehr viele Menschen auf, aber kaum einer ergreift dann die Initiative so, wie Sie das getan haben. Gab es bei Ihnen einen bestimmten Anlass?
Also bei mir gab es den Anlass, also 2016 war ein Jahr, was für mich persönlich politisch frustrierend war, der Brexit und die Wahl von Trump. Und dann kam noch ein persönliches Ereignis dazu, dass ein Freund von mir Opfer eines Shitstorms wurde mit 10.000 Drohungen und 100 Morddrohungen, der dann auch seinen Arbeitsplatz deswegen verloren hat. Und da habe ich gedacht, so meine Güte, das darf eigentlich in diesem Land so nicht mehr sein.
Was war das für eine Geschichte? Warum ist er bedroht worden? Warum hat er seinen Job verloren?
Na, der hat auf seinem Blog darauf hingewiesen, dass automatisierte Werbung im Umfeld von rechtsradikalen Inhalten platziert wird, ohne dass die Markenkunden das überhaupt wahrnehmen. Und dann hat er so eine Liste runtergeschrieben mit Seiten, die rechtsextreme Inhalte beinhalten. Und die Betreiber dieser Seiten haben ihn dann in die Mangel genommen.
Wie geht's Ihrem Freund heute?
Auch der hat das Beste draus gemacht und berät halt auch in diesem Feld, unterstützt Shitstorm-Opfer, sagt den Leuten, was man macht, wenn es gerade hochkocht. Und er ist auch trotzdem weiter noch in der Kommunikationsbranche aktiv.
Am Montag war Hannes Ley zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und er reagierte auf eine Hörermail, in der es hieß, wir hätten einen zweifelhaften Sektenguru eingeladen.
Also die Methode, die er da anwendet, nennt sich Framing. Also man versucht damit, Einzelpersonen oder ganze Gruppierungen zu diskreditieren, damit man sie nicht mehr ernst nehmen muss als Gesprächspartner.
Als Sie angefangen haben vor 2,5 Jahren, waren Sie erstmal allein und haben dann innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen getroffen, die mitmachen wollten. Wie viele waren das dann und wie viele sind es heute?
Die ist schnell gewachsen. Wir hatten, ich glaube, innerhalb von 4 Monaten sind wir auf 25.000, 30.000 Mitglieder gewachsen.
Ja.
Das ist dann irgendwann angestiegen bis heute 45.000.
Sie geben, wie wir der Mail entnehmen konnten, den Takt vor und die anderen folgen blind?
Nein, ich habe grundsätzlich mal die Gruppenregeln übernommen aus Schweden, die ich sehr, sehr gut fand.
Die sehen wie aus, kurz zusammengefasst?
Sachliche Kommunikation, respektvoll dem anderen gegenüber zu sein, empathisch, ihn nicht abzuwerten, nicht zu generalisieren, keine Verallgemeinerung.
Wie hoch ist die Fluktuation? Also wie viele Leute hat es auch gegeben, die erst engagiert mit machen wollten oder mitgemacht haben und dann irgendwann wieder gegangen sind?
Naja, das ist halt sehr aufwendig. Wenn man da wirklich mitmischen will, dann muss man schon täglich da mal eine halbe Stunde oder eine Stunde investieren. Mhm. Viele Leute halten das auch gar nicht aus, sich so lange mit Hassrede auseinanderzusetzen. Das ist ja auch ätzend, ne? Mhm. Also ich würde sagen, es gehen immer mal so in einer Woche 50 Leute, 50 kommen auch wieder dazu.
Wie viel Zeit investieren Sie pro Tag für Ich bin hier?
Naja, also mittlerweile bin ich gar nicht mehr so in der Facebook-Gruppe aktiv, sondern kümmere mich um den Aufbau unseres Vereins und fahre zu Veranstaltungen, fahre zu solchen Interviews wie diesen hier und das sind schon fast anderthalb bis zwei Tage die Woche.
Das heißt, Sie machen auch sowas wie Beratung, große Firmen, die natürlich auch das Problem haben, mit Hass und Hetze konfrontiert zu werden, vermutlich auch auf unterschiedliche Art, das kann man nicht irgendwie alles über einen Kamm scheren?
Ja, also es ist eigentlich immer wieder dasselbe Thema, nämlich dass der Ton sich extrem verschlechtert in den sozialen Medien. Und das wird mittlerweile ein Massenphänomen. Und dieses Problem haben Firmen, Parteien, aber natürlich auch gesamt im Netz ist das eine Thematik.
Medienunternehmen beispielsweise.
Medienunternehmen sind damit wahnsinnig konfrontiert, genau.
Wenn Sie sagen, der Ton hat sich verschärft, kann es sein, dass man, weil der Verfolgungsdruck, der juristische Verfolgungsdruck ein Stück größer geworden ist, in den Formulierungen etwas vorsichtiger ist?
Ja, also es ist seit dem Inkrafttreten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist der Ton zynischer und ironischer geworden, weil gerade Ironie kann dann oft als Satire empfunden werden. Satire hat sozusagen eine gewisse Freiheit vor dem Recht. Und das wissen die Leute, die früher mal sehr direkt gehetzt haben und haben deswegen ihren Ton auch verändert.
Mehr als 20.000 deutsche Kinder wurden ab 1944 in Ostpreußen von ihren Familien getrennt. Sie überlebten teilweise in den Wäldern Litauens und werden als sogenannte Wolfskinder bezeichnet. Die Journalistin Sonja Winterberg hat über Wolfskinder recherchiert und geschrieben. In SWRs Leute hat sie am Mittwoch erzählt, wie sie überhaupt auf die Wolfskinder gestoßen war.
Es fing damit an, dass mein Mann und ich ein Buch gemacht haben, das als Begleitbuch zu einer Serie in der ARD herauskam. Da ging es um Kriegskindheit in Europa im Zweiten Weltkrieg. Da haben wir damals mit einem Team zusammen über 500 Zeitzeugen befragt in England, in Frankreich, in Deutschland. Jüdische Kinder, polnische Kinder, russische Kinder und also damals Kinder, das sind inzwischen natürlich alte Menschen. Und haben sie über ihre Kindheit befragt. Und dann hatten wir ein Schicksal von einem Wolfskind und ich hatte den Begriff noch nie gehört. Und das Schicksal hat mich sehr angerührt und ich dachte so, da muss es doch noch mehr geben. Und dem bin ich dann auf die Spur.
Was für ein Schicksal war es, was Sie besonders berührt hat?
Das war das Schicksal eines Mannes hier aus Süddeutschland, der von seiner Mutter getrennt worden war, beziehungsweise die Mutter war verhungert. Der Vater hatte ihn dann nach dem Krieg in einem Waisenhaus wiedergefunden. Der Junge konnte sich an kaum noch was erinnern, außer an seinen Namen und sein Geburtsdatum und schrieb dem Vater, glaube ich, in der ersten Kontaktaufnahme, dass ihm so leid täte, dass es so lange gedauert hätte, bis er gefunden werden konnte, weil er eben keinen Nachnamen hatte oder nicht den Nachnamen nicht mehr wusste, weil er immer davon ausgegangen war, als kleiner Knopf mit 3, 4, 5 Jahren, dass er natürlich immer bei seiner Mutter bleiben würde. Und dann war die Mutter verstorben und er stand da und wusste nicht mal seinen eigenen Nachnamen.
Was haben all diese Wolfskinder für eine gemeinsame Geschichte? Lässt sich das runterbrechen?
Ich denke erstmal, dass sie tatsächlich einen ganz starken Vertrauensverlust in der Kindheit erlebt haben, dass sie eben auf sich alleine gestellt waren. Das hat natürlich, kann einerseits natürlich eine große Selbstständigkeit fördern. Eigentlich alle von ihnen waren schwer traumatisiert und so eine Traumatisierung, wenn sie eben nicht behandelt wird oder nicht behandelt werden kann, weil einfach die Umstände schwierig sind, dann bleibt so ein Mensch bis ins hohe Alter traumatisiert. Und das fand ich eigentlich das Erstaunlichste oder das Schwierigste für mich, weil niemand von den, also es waren Kinder, ja, und Kinder sind erstmal per se natürlich unschuldig in dem Krieg und sie galten aber natürlich bei den Sowjets als die Kinder des Gegners. Und wir haben also ein Schicksal einer Frau, die, da gab es mehrere von, die dann eben auch zum Beispiel nach Sibirien deportiert wurde und erst Jahre später zurück nach Litauen kam, die kein Litauisch sprach, die kaum Deutsch konnte und die dann erstmal die ersten Jahre noch im Wald da verbrachte, weil sie eben auch Angst vor Menschen hatte. So diese ganzen Schicksale haben mich schwer bewegt.
Und da ging es wirklich für viele ums nackte Überleben. Inwiefern hat die Beschäftigung mit den Wolfskindern denn ihr persönliches Leben verändert? Bestimmt doch auch sehr nachhaltig.
Tja, also ich glaube, diese Beschäftigung mit Krieg, Kriegsfolgen und Trauma lässt einen natürlich nicht kalt. Das ist schon richtig. Trotzdem ist es so, dass mir eigentlich vor allem die Menschen ans Herz gewachsen sind. Also das, ich habe da das Gefühl, ich habe da eine ganze, also wir haben, ich glaube, jetzt leben noch knapp 50 Wolfskinder. Wir haben ja ungefähr mit 60 gesprochen. Da habe ich schon das Gefühl, ich habe da so die eine oder andere litauisch-deutsche Großmutter noch, ne?
Terror, Tod und Hölderlin, das ist die Formel, die Sonja Winterberg für sich gefunden hat, denn sie beschäftigt sich regelmäßig mit der dunklen Seite des Lebens. Sie hat über Kriegskinder recherchiert und geschrieben, sie hat gerade einen Film über jüdische junge Frauen gemacht, die im Konzentrationslager sterilisiert wurden, und schon in ihrer Magisterarbeit hat sie über Hinrichtungsorte geschrieben. Und das erzählte Sonja Winterberg auch am Mittwoch in SWR1 Leute.
Mich hat daran einfach interessiert, wie das heute ausschaut. Also wir haben da, was weiß ich, in Libanon zum Beispiel, in Beirut, ein Ort, an dem ein großer Platz, an dem hingerichtet wurde. Da wurde darunter dann eine große Disco gebaut. Wir haben in Afghanistan, in Kabul, das ehemalige Schwimmzentrum, wo in den im Swimmingpool, in dem eigentlich geschwommen werden sollte, Menschen hingerichtet wurde, weil sich da das Blut dann so gut wegwaschen ließ. Und dann in der Folge, das Gebäude steht nicht mehr, also dieser Pool ist quasi unter freiem Himmel, die Kinder da im Regenwasser spielen. Also das sind so die Dinge, die dann eben passieren mit diesen Orten, und nicht nur, dass innerhalb von einer Generation vergessen wird, was das für ein Ort war. Es ist eben auch der Versuch einer Normalisierung, ein Zurückfinden in das normale Leben.
Lässt sich vermutlich vor allen Dingen psychologisch erklären, oder?
Ja, psychologisch sicher auf der einen Seite. Oft ist es auch eine Notwendigkeit, also dass man einfach sagt, so, das ist jetzt ein Cut, das ist wieder Frieden, es ist die Zeiten haben sich geändert und das Leben geht weiter. Und man hat oft dann keinen anderen Ort, oder bei den Kindern in Kabul denke ich immer wieder so, die haben natürlich keinen Spielplatz, also dann wird da gespielt, wo eben vorher was anderes war.
Sie haben einen besonderen Bezug zu Afghanistan, wo es eben auch sehr viele Hinrichtungen gegeben hat. Wie ist dieser Bezug entstanden?
Auch da wieder familiärer Kontakt, also sehr früh ein Onkel von mir, der in den 70er Jahren dort gearbeitet hat, der mir einfach tolle Geschichten erzählt hat. Als ich dann Anfang der 2000er zum ersten Mal selbst hinreisen konnte, war das für mich so eine Einlösung eines Versprechens, das es aus der Kindheit einfach immer gab. Eines Tages wirst du da auch hinreisen können. Und die Menschen, die Kultur, das hat mich einfach sehr fasziniert. Und es ist eine Kultur, die weit mehr als die Burka und die Taliban zu bieten hat. Und das zu entdecken, das ist einfach großartig.
Wenn das schon so ein langer Wunsch war, da hatten Sie wahrscheinlich auch ganz konkrete Vorstellungen, als Sie dann vor Ort waren. Sah das so aus, wie Sie sich das vorgestellt hatten? Waren die Begegnungen so?
Also ich würde fast sagen, es war noch besser. Also was natürlich tatsächlich am Anfang der 2000er schlimm war, und das war sicher eine ganz andere Welt als die mein Onkel da in den 70er Jahren erlebt hatte, war eben, dass Kabul wirklich sehr zerbombt war. Also es war einfach wirklich ein Land im Nachkrieg, es war eine Stadt in der Nachkriegszeit. Man sieht jetzt, ich war jetzt gerade letzten Herbst wieder da, vieles von diesen Ruinen, die ich damals gesehen habe, die gibt's einfach nicht mehr. Also der ganze der ganze Schutt ist weggeräumt, es sind Hochhäuser entstanden, es hat teilweise gar eine moderne Anmutung. Das hat sich sehr verändert.
Wenn im August die Dreharbeiten zur Netflix-Serie The Barbarians starten, dann hat Iris Baumüller ihren Job bereits gemacht. Sie ist Castingdirektorin der selbstgegründeten Agentur Die Besetzer und eine der gefragtesten Castingdirektorinnen Deutschlands. Sie besetzt deutsche und internationale Filme und Serien. Für viele Schauspielerinnen und Schauspieler war und ist sie sowas wie eine Geburtshelferin. Am Dienstag war sie zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und sprach über die Last eines Schauspielers, große Rollen zu spielen.
Ich glaube, dass das eine große Last ist. Auf der anderen Seite ist das ja auch so, dass die Schauspieler das ja auch lieben, dass das zu ihrem Beruf natürlich dazugehört. Es gibt mittlerweile, also das hatte ich auch mal, also ich ab und zu gebe ich auch Workshops, und da geht es eben auch darum, wie geht man als Schauspieler in eine Rolle rein. Mhm. Aber viel schwieriger ist ja, wie gehe ich als Schauspieler wieder raus aus der Rolle und wie werde ich das dann nachher wieder los? Es gibt aber auch Schauspieler, die sagen, ich muss da nicht rein und raus, sondern ich bin das einfach, und das bin aber nicht ich, und ich habe da kein Problem, nachher sozusagen aus der Rolle wieder rauszugehen. Also es gibt unterschiedliche Meinungen oder auch unterschiedliche Annäherungen der Schauspieler an die Rolle.
Ist es doppelt schwierig, in eine Rolle reinzukommen, wenn die Figur, die man dann zu spielen hat, jeder kennt? Also auch Meryl Streep und die dann Margaret Thatcher gespielt hat
beispielsweise? Ich finde das ganz schwierig. Also ich finde es wirklich, wirklich schwierig, da als Schauspieler sozusagen in solche großen Fußstapfen zu treten. Und ich glaube, die einzige Chance ist eben dann wirklich auch als Schauspieler dann das Stück auch an eigenem eben dazuzugeben, dass man sagt, okay, das ist eben der Schauspieler, der diese Rolle mit Bravour spielt, aber ein Stück weit auch etwas aus sich heraus da auch mitbringt. Und ich meine, die Facetten haben wir ja alle in uns. Und ne, so, also
braucht es, um solche historische Figuren spielen zu können, eine extrem große Wandlungsfähigkeit? Anderes oder nochmal ein Beispiel, Christian Bale, der den früheren amerikanischen Vizepräsidenten Dick Cheney gespielt hat.
Ich habe schon von vielen Schauspielern gehört, dass sie sagen, je weiter ich mich von mir selbst entfernen kann und je mehr ich wirklich in eine andere Person hineinschlüpfen oder diese Rolle verkörpern kann, das nichts mit mir zu tun hat, umso leichter ist das für mich. Je näher das an meiner eigenen Biografie ist, desto schwieriger. Mhm. Und ich meine, ich glaube, dass aber auch viel einfach sehr, sehr professionelle Vorbereitung ist, eben die Person genau zu studieren und aber einfach ist das ganz sicherlich nicht, aber es ist genau die Herausforderung dann. Ne?
Und wie ist es dann abends? Also du spielst tagsüber Hitler oder Dick Cheney, dann kommt der Abend und am anderen Morgen bist du wieder Hitler und Dick Cheney?
Ja, das sind genau Fragen, die ich mich auch oft, also mir selber stelle, dass ich sage, wie schaffen die das? Und davor auch eine große Bewunderung und Respekt habe, dass Schauspieler das so können. Also nicht nur alleine jetzt in die Figur zu gehen, sondern auch oder dreimal am Tag irgendwie jetzt noch Theater zu spielen, so in Proben zu gehen, dann im Tatort eine Rolle zu spielen. Also wirklich auch, aber das gehört natürlich, ist natürlich auch ein Teil der Ausbildung einfach, ne? Trotzdem, glaube ich, ist das auch sehr körperlich und seelisch, für die körperliche und seelische Gesundheit schon wichtig, dass die also auch einen Ausgleich haben, wie eine Familie oder eben mal rausgehen ins Grüne oder so, um das irgendwie abzubauen. Ne?
Am Dienstag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete sie über die Konsequenzen aus der MeToo-Bewegung.
Der Bundesverband Schauspiel hat sich eingesetzt. Sie haben auch eine Vertrauensperson eingesetzt. Also da ist viel passiert. Zum Beispiel jetzt auch hier Til Schweiger auch als Beispiel. Die haben direkt die Verträge geändert. Also das hat man direkt übernommen, dass natürlich man schon versucht hat, so schnell wie möglich einfach auch da noch ein bisschen mehr jetzt ein Auge drauf zu halten. Also und alle Leute auch einfach ein bisschen aufmerksamer dadurch geworden sind.
Haben Sie selbst, wenn ich fragen darf, auch sexuelle Übergriffe erlebt in Ihrer Zeit beim Film? Sie waren ja auch mal Regieassistentin beispielsweise.
Also ja, also würde ich schon sagen. Also es ist tatsächlich so, weil das aber auch noch so eine Zeit war, wo natürlich auch noch ganz, also noch strengere Hierarchien und Machtstrukturen einfach geherrscht haben. Und auch einfach sehr viel übergriffiges Verhalten. Ich habe auch viele positive Dinge erlebt, aber sicherlich auch viele, also übergriffiges Verhalten oder Machtmissbrauch, ja.
Übergriffig verbal und oder auch körperlich?
Also körperlich in dem Sinne, also ich hatte auch schon so Situationen, wo ich morgens meinen Regisseur abholen sollte und der kam dann nackt aus der Dusche und meinte, ich bin noch nicht fertig, also so Sachen.
Okay.
Und das waren natürlich schon, also aber diese, das sind alles Menschen, die dürfen heute gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Frage, was, also ich weiß mich ja auch zu wehren. Also ich habe das dann damals auch dem Produktionsbüro gesagt und habe gesagt, ich möchte nicht mehr abholen und ich möchte auch nicht mehr mit dem arbeiten. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich dann eben auch einfach nicht trauen, ne? Da entsprechend was zu sagen und oder ja, Angst vor Konsequenzen haben oder selber sich schuldig fühlen und deshalb nichts sagen. Ne?
Hatten Sie jemals beruflich mit Dieter Wedel zu tun?
Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht.
Zum Glück nicht bedeutet also die Geschichten, die man Wedel dann vorgeworfen hat, und das geht bis zum Vorwurf einer Vergewaltigung, weshalb in München eine Staatsanwaltschaft ermittelt, neu waren diese Geschichten ja nicht in dieser Szene.
Nee, also ich habe mich ja mal mit, also sage ich mal, mit einer Schauspielerin, die lange mit ihm gearbeitet hat, die habe ich damals schon als Continuity kennengelernt, die hat mir halt sehr, sehr viel erzählt. Und da habe ich halt damals nur gedacht, okay, wenn halt nur, sage ich mal, 10% dessen wahr ist, was sie mir erzählt hat, das hat mich schon sehr schockiert. Ich würde natürlich sagen, ich kann das nicht beweisen und möchte auch niemanden denunzieren, aber es ist halt so, dass man dann sagt, okay, ich möchte einfach einen Bogen um solche Menschen generell machen. Und heute will ich auch, also das ist halt das Schöne an der Selbstständigkeit, dass ich halt wirklich auch aus dem Bauch raus sehr schnell entscheiden kann, mit wem möchte ich gerne arbeiten und umgekehrt, ne?
Wie man sich Leute, Dinge und Umstände am Arsch vorbeigehen lässt, aber trotzdem nicht zum Arschloch mutiert. Darüber hat Alexandra Reinwart geschrieben. In Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Sie hat mehr als 2,3 Millionen Bücher verkauft. Am Dienstag erscheint ihr neues Werk Glaube nicht alles, was du denkst. Darin enttarnt sie unsere Denkfehler. Das, worüber Alexandra Reinwart schreibt, beobachtet sie an sich selbst.
Ich glaube, mir ist vor ein paar Tagen, ich bin jetzt gerade auf Reisen unterwegs, das Buch vorstellen. Mir ist einfach aufgefallen, irgendwie wieder so ein Fehler, in den ich getappt bin oder beinahe getappt wäre. Es gibt einen schönen Fehler, der heißt Attributionsfehler. Und der sagt einfach nur, dass wir gern das negative Verhalten von anderen Leuten an deren Charakter festmachen und nicht die Umstände zum Beispiel.
Kannst du ein Beispiel?
Ja, also mir ist irgendwie zum Beispiel aufgefallen, ganz konkret, wenn mir zum Beispiel in der Küche eine Tasse runterfällt, ja, dann denke ich mir, ach, wie ungeschickt, und es ist mir passiert, es ist irgendwie, ne, gerade blöd gelaufen, und das Gleiche passiert meinem Mann, ich denke mir, ach, passt doch besser auf, du Depp.
Ja, genau, ja. Ne, so.
Und das ist soweit ganz niedlich, es wird irgendwie, dann wird's blöd, wenn man zum Beispiel, und das ist der ultimative Attributionsfehler, wenn man dieses negative Verhalten der sozialen Gruppenzugehörigkeit von der Person zuordnet. Also jemand irgendwie verhält sich so und so, weil er ist Ausländer, Rentnerin, Single, Bayern-Fan, Jude, whatsoever.
Da werden unsere Vorurteile bestätigt.
Genau, da geht es um die Vorurteile. Und das machen wir halt eben alles unbewusst. Und darum geht es auch in dem neuen Buch um unbewusste und bewusste Entscheidungen.
Ja, Sie haben sich da nämlich mit Denkfehlern beschäftigt und die Chance, freie Entscheidungen zu treffen, wobei Sie gesagt haben, also eigentlich dachte ich immer, ich sei ein freier Mensch und würde freie Entscheidungen treffen, bis zur Recherche dieses Buches.
Ja. Ja,
also das war schon auch niederschmetternd, dann, was Sie erlebt
haben. Das war schon ein bisschen niederschmetternd. Also alles in allem gesehen sind wir wirklich irgendwie doofer, unbewusster, als wir uns das irgendwie alle so irgendwie erhoffen und erdenken. Das ist auch normal, das ist auch ganz normal so. Also irgendwie anscheinend das Hirn, man sagt, dass nur 0,1% von dem, was in unserem Hirn so passiert, überhaupt ins Bewusstsein gelangt. Weil wir einfach irgendwie diese Menge an Eindrücken gar nicht verarbeiten können.
Dann hätten wir aber schöne Ausreden immer, oder?
Ja, wir haben ja auch schöne Ausreden. Wir schaffen uns ja auch selber permanent schöne Ausreden. Aber das heißt, dass vorher zum Beispiel das Hirn unbewusst entscheidet. Zum Beispiel, irgendwie, wenn Sie sich daran erinnern, dass Sie vielleicht mal die Zeche geprellt haben irgendwo.
Kann ich mich nicht dran.
Ja, genau. Dann kann es dazu führen, irgendwie, dass Sie das Bedürfnis haben, sich die Hände zu waschen. Wenn Sie dann aber im Badezimmer sich die Hände waschen und ich frage Sie dann, warum waschen Sie sich gerade die Hände, dann wissen Sie das nicht mehr. Sie denken nicht mehr an diesen Gedanken von der Zechprellerei, sondern Sie sagen mir dann, das Hirn sucht sich dann eben die Argumentation dazu und sagt irgendwie, ach, ich hatte gerade so ein Gefühl irgendwie, ne, irgendwie, oder es fühlt sich frischer an oder die Bakterien oder was irgendwie im Hirn halt so einfällt auf die Schnelle. Sie können auch fragen, was machen Sie mal im Badezimmer?
Ne? Der käme uns nicht in den Kopf.
Und sowas passiert halt permanent. Und es ist auch ganz gut so, dass es natürlich so funktioniert. Es wird dann schwierig, wenn so Sachen, Einstellungen, die wir haben oder Überzeugungen von uns selber, wenn wir dann Hau abbekommen haben, was ja auch ganz normal ist im Laufe unseres Lebens.
Haben wir alle abbekommen.
Eben, haben wir alle abbekommen. Also wir fühlen uns vielleicht nicht liebenswert oder wir hätten es nicht verdient, glücklich zu sein oder irgendwie sowas. Sowas hat natürlich irgendwie Einfluss auf diese ganzen unbewussten Entscheidungen, die wir treffen den ganzen Tag.
Am Freitag war Alexandra Reinwart zu Gast in SWRs Leute und erzählte auch über ihr Buchprojekt Das Leben ist zu kurz für später, in dem sie so lebte, als hätte sie nur noch ein Jahr zu leben.
Es ging hauptsächlich darum, nach dem Herzen zu entscheiden. Also das zu machen, was man wirklich will und sich das nicht durch Angst versauen zu lassen. Weil ganz oft hat man irgendwie, egal was man machen möchte, irgendwie ist immer Angst, was einen abhält. Oder man sucht leichtere Lösungen oder welche, die sich anbieten. Und in dem Moment, wo man sich denkt, ich habe vielleicht nicht mehr lang, fällt es weg. Also es fällt verletzter Stolz weg, fallen Sachen weg, Gründe weg für Entscheidungen, die irgendwie eigentlich hinderlich sind. Man entscheidet dann nach dem Herzen.
Vor welcher Entscheidung hatten Sie denn ganz besonders Angst?
Es gibt irgendwie einen Haufen Dinger, die ich mir entscheiden musste. Eine ganz große Auswirkung war, dass ich hatte ein Haus gesehen, was zu verkaufen war. Und ich wollte schon immer so ein Bed and Breakfast gerne aufmachen. Ich wohne ja in Valencia, es bietet sich an, das ist am Meer. Und ein wunderschönes altes Haus, eigentlich eine Ruine, sagen wir es, wie es ist. Und dann war die Idee, irgendwie das jetzt zu machen. Und das ist ein großes Projekt, das wird unfassbar viel Geld kosten. Da habe ich schon gemerkt, das hätte ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es angegangen wäre, tatsächlich hätte es auch irgendwie dieses Projekt nicht gegeben.
Wie weit ist das Projekt jetzt?
Das Projekt ist so, es ist gekauft, die Pläne stehen schon, wir warten irgendwie auf die Genehmigung vom Rathaus für die Renovierung, also braucht noch ein Dach und solche Sachen. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Aber dann wird es einen Bed and Breakfast geben.
Wie lief das mit dieser Herausforderung, sich diese Dinge bewusst zu machen und diese Entscheidungen? Waren Sie dann auch immer in diesem Modus, ja, ich mache das aus Recherchezwecken? Oder war das dann, also diese Entscheidung war sehr nachhaltig? War das bei den anderen genauso?
Ja, es fängt immer so als Projekt an und ich teile das ja dann auch immer so ein, meistens irgendwie in das, ne, das Teilbereich irgendwie vielleicht Familie, Job, dann versucht dann die verschiedenen, jetzt bei dem das Leben ist zu kurz für später, ging es auch darum, dass ich das auf die verschiedenen Lebensbereiche anwende. Und dann macht sich so selbstständig, ne? Dann merkst du so, wie so dieser Gedanke oder dieses Vorhaben sich ausbreitet in deinem Leben. Und das ist eigentlich ganz schön anzusehen, aber es ist ja immer auch direkt aus meinem Leben raus, insofern passt es.
Es hat aber dann nichts mit Abschied nehmen zu tun und Dinge zu tun, wo man sagt, das mache ich vielleicht ein letztes Mal.
Nein, das nicht. Es ging wirklich tatsächlich irgendwie um Entscheidungen. Also ne, was mache ich nicht? Ich habe zum Beispiel schöne Tricks gefunden, wie man auch Niederlagen irgendwie eigentlich in was Positives verwandelt. Egal wie sehr du es auch versuchst, irgendwie das Kinderwunschprojekt funktioniert nicht. Du kriegst dann diesen Job nicht, den du willst, irgendwie das Eigenheim nicht, irgendwie das irgendwas, es funktioniert nicht. Die große Liebe will einen nicht. Und das ist dann einfach scheiße, weil manchmal ist es auch einfach so.
Da, es ist ja vielleicht auch ganz gut zu sagen, wenn etwas scheiße ist, auch mal zu sagen, so ist es halt.
Es ist dann so, aber fühlt sich viel besser an, wenn man statt diesem Nichts hat funktioniert, wenn man weiß, man hat wirklich alles getan, damit es funktioniert. Weil in dem Moment, wo man alles getan hat, sagt man, gut, an mir liegt's nicht. Ich habe wirklich gegeben, was ich konnte. Ich habe getan, was ich konnte. Und es ist immer ein viel schönerer Gedanke zu sagen, ich habe alles gemacht, statt irgendwie nichts funktioniert.
Eins gehört. SWR 1.